was sagen wird zu einem wirklich sehr, sehr praktischen Beispiel über die Einführung eines QR-Codes im Mittelstand. Jetzt werden Sie sagen, naja, das ist ja was ganz Normales mittlerweile, aber die Story dahinter ist doch nochmal deutlich interessanter, als ich Ihnen das jetzt wiedergeben kann. Deswegen gebe ich das Mikrofon ab.
Danke, Herr Russ. Ich nehme den auch gleich mit. Danke. Herzlich willkommen nochmal von mir. Hans-Jörg Vohl ist mein Name. Ich stelle Ihnen dieses Projekt, ich brenne richtig da drauf, dieses Projekt zur Digitalisierung im Mittelstand vorzustellen. Ich möchte aber ganz gerne, solange wir die Folien noch rausholen, noch von Ihnen wissen, was Sie eigentlich treibt, heute hierher zu kommen. Erste Frage, wer von Ihnen kommt aus dem Unternehmen unter 100 Mitarbeitern? Okay, so die knappe Hälfte in etwa. Und was treibt Sie? Vielleicht einfach mal auf Zuruf, was würden Sie heute Abend ganz gerne mitnehmen, was Sie gelernt haben, was Sie erfahren haben während des Workshops? Ja, ich glaube, das bringt etwas Nebel in dieses doch diffuse Wort Digitalisierung und alles, was jeder verbindet, etwas anderes damit. Noch zwei, drei Statements. Was wollen Sie lernen heute? Bitte. Ja. Das höre ich immer wieder im Mittelstand, dass auch das genannt wird, ich will nicht sagen vorgeschoben, aber genannt wird als Hinderungsgrund, etwas zu verändern, weil die Menschen, ich kann das nicht mit meinen Leuten machen, die sind 30 Jahre im Unternehmen. Das passt das Beispiel auch ganz gut dazu. Gut, dann fange ich mit meinem Fallbeispiel an. Es geht um die Einführung einer Prozesssteuerung mit QR-Codes in zwei mittelständischen Entsorgungsunternehmen als Beispiel für eine schrittweise digitale Transformation. Das ist gleichzeitig auch ein hervorragendes Beispiel für Industrie 4.0. Worum geht's? Es geht um ein alteingesessenes Entsorgungsunternehmen, mittelständisch, Größenklasse zwischen 50 und 100 Mitarbeitern und ein Schwesterunternehmen. Beide gehören zu einem größeren Konzern. Es gibt definitiv, wir haben dieses Projekt Ende letzten Jahres angefangen und beide Projekte Mitte dieses Jahres abgeschlossen, einen Rückstau an organisatorischen Verbesserungen und an Innovationen. Es ist ein sehr klassisches Geschäft. Es ist fast wie eine Manufaktur, nur in umgekehrte Richtung. Es werden gefährliche Güter entsorgt, zerlegt und entsorgt. Was ein wesentlicher Bestandteil ist für dieses Projekt, ist die Offenheit des Managements. Es gab oder es gibt einen Geschäftsführer, der sehr offen für Veränderungen war, der nicht zur alten Garde im Unternehmen gehört, der auch natürlich unter Druck vom Konzern stand, was zu tun in dem Unternehmen, und der auch einen Leidensdruck hatte, weil er wenig steuern konnte im Unternehmen. Er wusste wenig. Es gab Herrschaftswissen, aber es gab keine relevanten Steuerungsinformationen, insbesondere zu den Kernprozessen. Und das Kerngeschäft ist, ich hatte es schon erwähnt, ein mehrstufiger Prozess über, sag mal, 3, 4 bis zu 20 Stufen, in dem diese gefährlichen Güter zerlegt werden in ihre Einzelbestandteile, teilweise vor Ort vernichtet werden und teilweise auch außer Haus, zum Beispiel in dem zweiten, in dem Schwesterunternehmen, entsorgt werden. Jeder Prozessschritt bis zur vollständigen Entsorgung muss aus Sicherheits- und Abrechnungsgründen dokumentiert werden, einzeln schriftlich nachgewiesen werden. Und was noch wichtig ist, ein wesentliches Know-how dieses Unternehmens ist das Prozess-Know-how, wie man eigentlich die Arbeit vorbereitet für die Zerlegung. Es geht um gefährliche Güter und die Arbeitsvorbereitung nimmt großen Raum ein und da steckt Know-how drin, was eben auch nicht beliebig reproduzierbar ist. Und einen Aspekt will ich noch nennen, weil Sie es gerade angesprochen haben. Mitarbeiter reagieren im Verlauf des Projektes teilweise verunsichert, weil es wirklich ein großer Wandel ist, ein prozessualer, aber natürlich auch ein kultureller Wandel, dass sie transparenter werden. Aber es war eben Ziel des Geschäftsführers aus Steuerungsgründen, mehr zu erfahren, wie was läuft. Zunächst haben wir mit einem Reorganisationsprojekt angefangen. Das Reorganisationsprojekt klassisch, wie es Berater oft machen. Man hat sich angeschaut, wer macht was, zu welchem Bestandteil, hat sich angeguckt, wo sehr viel Zeit verbracht wird, hat geguckt, kann man da was verbessern. Es war ein sehr erfolgreiches Reorganisationsprojekt. Es hat zu Abläufen mehr in den Unterstützungsprozessen geführt. Das ganze Büro wurde reorganisiert, die Mitarbeiter sind umgezogen. Es war hat eine positive Resonanz auch bei den Mitarbeitern ausgelöst. Da hat sich was getan im Unternehmen. Aber es war auch relativ schnell klar von der Aufteilung der Aufgaben in diesem Unternehmen, dass die eigentlichen Kernprozesse wenig Informationen bieten und steuerungsbedürftig sind, weil man gar nicht wirklich weiß, was, wo, wann passiert. Es gab keinen Überblick. Und dann hat man sich dem Thema Entsorgung in den Kernprozess des Unternehmens zugewendet und hat gesagt, wir müssen weg von diesen manuellen und fehleranfälligen Aufschreibungen. Es wurden tatsächlich, da muss für jeden Prozessschritt müssen zwei Blätter ausgefüllt werden, um zu dokumentieren, was, wann, wo, von wem gemacht wurde. Und es lief bis zu dem Zeitpunkt manuell. Man wollte lieber lücken- und fehlerlose Aufschreibungen der Bearbeitungsschritte haben. Man wollte weg von der Intransparenz von Lagerorten. Es gab und gibt mehrere Lagerorten auf dem Gelände, aber auch extern. Und es kam schon vor, dass hochgefährliche und explosive Stoffe dort auf dem Gelände des Unternehmens, Sie haben gesehen, es ist ein relativ großes Gelände gewesen, ich hatte vorhin das Bild eingeblendet, aber auch auf Außenlagerplätzen gesucht wurden, weil man nicht wirklich einen Realtime-Überblick dazu hatte, wo die Dinge eigentlich sind. Also hin zu Realtime-Transparenz von Lagerorten. Transparenz über den aktuellen Entsorgungsstatus. Das Verfahren mit Papier, das ist nicht Realtime. Niemand weiß in der Zentrale, was eigentlich in welchem Gefahrenstatus, Entsorgungsstatus ist. Weg von manueller Anfertigung von den Entsorgungsbescheinigungen, den Nachweisen. Weg von mangelnder Flexibilität für Änderungen im Prozess und weg von mangelnder Information für die Optimierung von Abläufen, wichtiges Thema für die Steuerung. Da war also einiges zu tun. Man kann sagen, das war eine gemähte Wiesen auf Bayerisch, gemähte Wiesen heißt es, glaube ich. Was braucht man dazu? Dieses QR-Code-basierte Steuern ist eigentlich ein Verfahren, was es schon, glaube ich, in den 70er Jahren in Japan gab, erfunden worden für die Automobilindustrie, um einzelne Schritte zu tracken. Man braucht ein Tablet für die Erfassung und die Benutzersteuerung bzw. die Information der Benutzer. Man braucht einen Labeldrucker für die Erzeugung der QR-Codes. Das sind diese zweidimensionalen Codes, die Sie bestimmt kennen. Und man braucht einen Scanner für die Erfassung der Labels an den einzelnen Bearbeitungsstellen. Dann braucht man ein WLAN. Das war von vornherein ein wichtiger Punkt, nicht kabelgebunden zu arbeiten, sondern auch draußen arbeiten zu können, flexibel arbeiten zu können, an den Lagerorten arbeiten zu können, die einzelnen Produkte zu erfassen und damit eben den Lagerorten zum Beispiel zuzuordnen. Das WLAN und die Datenbank, in der die Daten festgehalten werden, ein Frontend mit Access und dann mögliche die Auswertungsmöglichkeiten über ODBC-Anbindung in Excel. Alles keine neue Wissenschaft. Also für jemand, der sich in großen Unternehmen befindet, ist es eher ältere Technologie. Aber das Alter spielt keine Rolle. Es geht um die Wertschöpfung in dem Prozess. Vielleicht nochmal einen Blick mit einem Schritt zurück auf die gesamte Wertschöpfungskette. Wir haben den Wareneingang. Wir haben teilweise die Lagerung an fremden Lagerstätten. Wir haben hier im Bereich des Unternehmens die Lagerung im Haus an verschiedenen Plätzen. Und wir haben das, was dort Produktion genannt wird, nämlich die Zerlegung in die einzelnen Bestandteile. Wie gesagt, eher Handwerk, eher Manufaktur, aber eben von der Tradition nicht organisiert mit all den Vorteilen, die ich eben erwähnt habe. Und dann gibt es noch den externen Partner. Schönes Beispiel auch für Industrie 4.0, weil man eigentlich die Verbesserung, die Digitalisierung der Wertschöpfungskette innerhalb und auch außerhalb des Unternehmens hat. Ja, Strategie war von Anfang an unabhängig zu sein und flexibel sein zu können. Man wollte nicht irgendwelche Standards sich einkaufen, die dann nach 2 Jahren keine Standards mehr sind. Man hat sich dann aus meiner Sicht auch zu Recht für die Verwendung von freien Standards entschieden, für Hard- und Software, um Kosten und Abhängigkeiten zu vermeiden. Die ausgewählte Hardware basiert auf dem als Betriebssystem Android und die entsprechenden Geräte von Samsung oder Zebra, das ist der Nachfolger von Motorola, das sind die Drucker und die Handscanner. Und die verwendete Software ist ein Calypso, eine Software von der Firma Systev. Es gibt was Ähnliches auch von Borland, was etwas größer, aber deutlich teurer ist. Also auch da, um den Mittelstand auch anzusprechen, eher eine bescheidene Version von etwas, was man natürlich viel größer und umfassender haben könnte. Und die QR-Codes, in unserem Fall sind Data Matrix Codes verwendet worden, die denen ähneln, sind lizenzfrei, die können erzeugt werden mit der Software. Und dann sieht man, was rausgekommen ist mal an einem Beispiel, dieses Nachweisblatt, was ich eben erwähnt habe, für etwa 1200 Prozessschritte im Schnitt pro Tag, wurde früher manuell ausgefüllt in einer Art doppelten Buchhaltung. Heute wird gescannt, es wird die Information vom Bearbeitungsort, die Information vom Bearbeiter und die Informationen von dem Produkt bzw. dem Prozesszustand zusammengeführt, fließt in die Datenbank und es kann online sofort eingesehen und auch ausgewertet werden. Das hier ist dann das Äquivalent des Nachweisblattes, was in Excel produziert wurde. Ja, die Smart Tags, ein Stichwort, verknüpfen eigene Informationen mit Informationen der Datenbank und so enthalten die Tags in Anführungsstrichen verborgene Informationen, wie natürlich die Signatur des Arbeitnehmers, den Zeitstempel der Bearbeitung, auch eine wichtige Steuerungsinformation, damit man weiß, wie lange braucht eigentlich was, wie lange liegt es, eine interne Verfolgungsnummer, den nächsten Bearbeitungsschritt, gegebenenfalls auch die Priorität, dass man eben mit bestimmten Verfahren dann auch Prioritäten steuern kann, mit Kanban in dem Fall, und Prüfschlüssel, um das Ganze relativ sicher zu machen. Und der Nutzen ist das, was angestrebt war, die Verfolgung, die Verfolgbarkeit der Entsorgung, die Verringerung von Fehlern, weil man natürlich auch Plausibilitäten einbauen kann, sobald ein Produkt in einen Bearbeitungsraum gehört, wo es nicht reinkommen darf, von der Arbeitsvorbereitung her, dann wird das natürlich sofort angezeigt. Das erhöht auch die Sicherheit, muss man sagen, weil gewisse Mindestmengen von Maximalmengen von Explosivstoffen nur in einem Raum sein dürfen, wird mehr reintransportiert in den Raum und es wird eingescannt, dann wird eben sofort gezeigt, Achtung, Gefahr in dem Raum müsste zu viel sein, also raus damit. Und natürlich auch die Sicherheit, die Sicherstellung der Effizienz, die ein wesentlicher Gewinn ist und nicht nur die Sicherstellung der Effizienz in der manuellen Aufschreibung, sondern auch in der Steuerung der Prozesse. Und der Schutz gegen Manipulationen, der mit so einem System natürlich höher ist, allein schon die Organisation des Lagers, der Außenläger, der Innenläger ist damit wesentlich besser zu bewerkstelligen. Ein Blick auf einen typischen Arbeitsplatz, nur um das mal plastisch zu machen, links der Drucker, in der Mitte die beiden Tablets als Eingabe- und Lesegeräte und rechts der Scanner. Und hier haben wir nochmal die qualitativen Vorteile der Prozesssteuerung dargestellt. Papierlose Datenerfassung, Vorwärts- und Rückwärtsverfolgbarkeit, wichtig für das gesamte Nachweisverfahren. Es geht wirklich um gefährliche Güter. Und es geht darum, auch nachzuweisen, dass man richtig gehandelt hat. Steuerung in Echtzeit, Sicherheitsfunktionen schon erwähnt und zusätzlicher Vorteil wirklich durch diese durch den modularen Aufbau mit frei verfügbaren Komponenten, schnelle und einfache Softwareentwicklung und der Einsatz mit neuesten App-Generatoren. Wenn man auf den gesamten Prozess schaut, auf die Wertschöpfung, dann kann man wirklich sagen, jeder Prozessschritt in den Kernprozessen wurde damit deutlich verbessert. Das fängt bei der Arbeitsvorbereitung an, wo das Know-how dieses Prozesses abgelegt ist, die Eingangslogistik, das Erfassen, die Lagerung, die Zerlegung, die Entsorgung der Einzelteile und last but not least die Nachweisführung. Die Auswertung in Excel, ein kleines Beispiel, lässt dann keine Wünsche offen, das ist ganz klar, wer Excel kennt. Da kann man sich natürlich auch dann versteigen, aber die wesentlichen Sachen waren schnell gemacht, nämlich die Nachweisblätter, und für Steuerungsaspekte des Managements kann man sich dann alle Informationen ziehen, die man haben möchte. So, durch die Erkenntnisse, ich hatte es vorhin schon angedeutet, entstanden ganz neue Perspektiven, und wir hatten das mehrfach schon. Ich habe auch schon angemerkt, dass die Mitarbeiter am Anfang sich nicht wohl dabei gefühlt haben, so transparent zu werden. Und für uns das Erstaunliche war auch, durch die agile Vorgehensweise, die wir angewendet haben, die Einbindung der Mitarbeiter von Anfang an, dass die Angst vor dem Neuen genommen wurde. Jeder konnte sich einbringen und eigentlich ersetzt wurde durch die Faszination der Technik und eben auch das Gefragtwerden, wie es gemacht werden soll, natürlich mit klaren Vorstellungen zu der Möglichkeit zu steuern. Also diese Faszination und das Einbinden der Mitarbeiter hat auch das wirklich traditionelle Silo-Denken in dem Unternehmen mit Mitarbeitern, die wirklich viele Jahrzehnte zum Teil dort arbeiten, aufgelöst und ganz neue Perspektiven geschafft und letztendlich auch den Spaß an einer zeitgemäßen Technik erzeugt. Die Vorteile durch qualitätssichernde Maßnahmen werden auch von den Mitarbeitern gesehen und sie können flexibler eingesetzt werden, und das ist bei dem Unternehmen, was sich wirtschaftlich in schwierigem Fahrwasser befindet, auch ein sehr volatiles Geschäft, muss man sagen, wird es durchaus willkommen geheißen, dass man eben auch Möglichkeiten hat, zum Beispiel kleinere Aufträge anzunehmen, weil es sich finanziell lohnt, weil man das besser kalkulieren kann, weil man flexibler agieren kann. Last but not least war es auch für die verantwortlichen Manager, es sind ja zwei Projekte gewesen, zunächst in dem deutschen Betrieb, dann in einem anderen Partnerbetrieb im Ausland, wurde das gleiche Projekt durchgeführt, der eben eine andere Art der Entsorgung macht, und das hat auch den Managern gut bekommen, das ist ja klar, die hatten auch den Auftrag vom Konzern her, etwas zu verändern, etwas zu verbessern, und das Projekt ist zum Aushängeschild für diese Manager geworden. Und dann kommt ein wichtiger Punkt, der als wichtige Erkenntnis zu sehen ist: die Chance für die Vermarktung neuer Dienstleistungen durch die verbesserte Steuerung und erhöhte Flexibilität ist stark gestiegen. Man kann mehr Aufträge, auch etwas anders geartete Aufträge machen. Und es gibt dann noch einen besonderen Punkt, wo man sagen kann, das ist vielleicht schon fast eine disruptive Entwicklung für das Unternehmen, dass die Chance auf die Entwicklung und Vermarktung neuer Geschäftsmodelle plötzlich entstanden ist. Denn man kann zwar diese Gefahrgüter nicht aus aller Herren Länder nach Deutschland bringen, aber man kann diese Art, wie man die Güter entsorgt und wie man diese Prozesse organisiert, exportieren als Dienstleistung in andere Länder. Und das ist ein ganz neues Geschäftsmodell, was vorher überhaupt nicht möglich gewesen wäre, was für mich auch ein wunderbares Beispiel ist für die Möglichkeiten, die sich durch die Digitalisierung ergeben, wenn man es eben nicht als ganzheitliches Großprojekt sieht, sondern als agile Vorgehensweise in Schritten und Möglichkeit, immer dazu zu lernen und immer mehr draus zu machen. Und deswegen kann ich nur jeden einladen, nicht Angst zu haben vor Digitalisierungsprojekten. Man muss es nur angehen. Das Resultat ist eigentlich besser klein anfangen als groß scheitern. Das wird wahrscheinlich jeder bestätigen, der mit agilen Methoden auch vertraut ist. Wo wir dazugelernt haben, ist, die Infrastruktur vorher genau zu prüfen, insbesondere wenn man sich in Häusern befindet, wo 1,50 Meter dicke Stahlbetonwände die Regel sind. Da kommt man mit hausüblichen WLAN-Routern nicht ganz so weit wie in anderen Gebäuden. Was wir aber auch gelernt haben, ist, dass Projekte dieser Art nicht aufwendig sind und dass man auch, wenn man agil vorgeht, für bestimmte Komponenten sehr gut abwägen kann, Kosten nutzen, Business Cases auf dieser Basis machen kann und keiner davor Angst haben muss, dass er die Katze im Sack kauft, wenn er Digitalisierung haben will. Wichtig ist auch die Qualität der Umsetzungspartner und die Erkenntnis, dass die Nutzung von offenen Standards sicherlich zum gesunden Schlaf beiträgt, wenn man nicht Angst haben muss, dass irgendwann wichtige Komponenten von der Liste der offiziellen Software gestrichen werden müssen, zum Beispiel. Die agile Vorgehensweise, ich erwähnte es, glaube ich, schon ein paar Mal, hat sich wirklich als gut erwiesen. Es wurde im Verlauf des Prozesses immer in 14 Tagen Sprints eigentlich etwas umgesetzt, was nachher dann auch allen Mitarbeitern, alle wurden eingebunden, die wirklich nur im weitesten mit den Prozessschritten vertraut waren. Das wurde in 14-tägigen Sprints vorgestellt und dann eben auch abgesegnet, was natürlich auch die Nachhaltigkeit der Einführung mit absichert. Ja, die Lehre ist, Mitarbeiter so früh wie möglich einbeziehen und das Machen mit Mut, nicht mit Übermut, aber mit Mut und Verstand, würde ich sagen. Das war es erstmal. Die Erfolgsfaktoren für die digitale Transformation habe ich hier nochmal dargestellt. Die kommen auch, das ist mein kleiner Cliffhanger für den Vortrag dann nach der Pause. Die Erkenntnis, dass Vernetzung, Offenheit, Agilität und auch die Möglichkeit zu partizipieren Tugenden sind, die in digitalen Projekten gefragt sind, nicht nur in digitalen, selbstverständlich, aber ganz besonders in digitalen, die werde ich wieder aufnehmen, wenn es dann um agile Methoden für die Digitalisierung geht. Schönen Dank erstmal. Gebt dann weiter. Danke. Von der, ja, die Frage war von der Planung bis zur Umsetzung. Das Reorganisationsprojekt hat Mitte letzten Jahres stattgefunden. Die Entscheidung über dieses Projekt hat sich noch ein bisschen verzögert, aber es wurde im Herbst letzten Jahres angefangen. Da gab es aber eine längere Weihnachtspause aus verschiedenen Gründen. Das wurde wieder aufgenommen, das wurde eingeführt im Frühjahr. Das waren aber, man kann sagen, netto 3 Monate und die Einführung in dem Schwesterunternehmen ging aus verschiedenen Gründen wesentlich schneller, das waren gut 6 Wochen. Also es muss nicht lange dauern, natürlich gab es da schon Softwarekomponenten, das ist sicherlich das Aufwendigste gewesen, die Software zu customizen und passend zu machen. Die Hardware, das ist Commodity, das kann man am Markt kaufen, das kriegt man in 3 Tagen geliefert. Und dann eben das Thema Netzwerk, was uns noch ein bisschen Nerven gekostet hat, weil es eben erfolgskritisch ist und nicht richtig ausgelegt war für unsere Anwendung. Gibt es noch Fragen? Wir können dann weiter Fragen klären. Ich sehe so ein bisschen das Damoklesschwert des Zeitmanagements über uns schweben, aber wir haben dann nachher noch Möglichkeiten.